17. Den zweiten Text finden wir im Jakobusbrief in Kapitel 2 und dort in Vers 14 bis 17. Im Jakobusbrief im zweiten Kapitel lesen wir ab Vers 14: Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Ist das nicht ein Widerspruch? Wie ist es denn nun? Sollen wir Werke bringen oder nicht? Werde ich nun vor Gott gerecht ohne Werke, wie Paulus sagt, oder muss ich nicht doch Werke haben, wie Jakobus sagt? Na, werden jetzt einige von euch sagen, wenn man zwei Bibeltexte aus dem Kontext, das heißt ihrem Zusammenhang, rausreißt und den einen aus dem Römerbrief nimmt und den anderen aus dem Jakobusbrief, dann kann das auch gar nicht gut gehen. Aber so einfach kommen wir hier nicht davon. Denn die Deutung und auch die Missdeutung gerade dieser beiden Texte hat zu einer Art kirchengeschichtlichem Krimi von Beginn an bis heute gesorgt. Da steht am Beginn Paulus, der die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, gegen die Juden, die meinen, sie werden vor Gott gerecht durch das Halten der Gesetze, vertritt. Bereits gut 300 Jahre später steht ein dunkelhäutiger Mann auf und verteidigt in vielen Schriften und auf vielen Konzilen und in Privatgesprächen gegen einen Weißen, einen Römer, die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Der Dunkelhäutige ist Augustinus, der große Kirchenvater, der um 410 gegen Pelagius, den Weißen, den Römer, diese Meinung vertritt. Und Pelagius, der Römer, behauptet nämlich, jeder Mensch habe die Möglichkeit, sündlos zu leben, wenn er nur wolle. Und der Pelagius sagt auch, dass Gesetz und Gnade identisch seien und dass Christi Werk vorrangig darin bestanden habe, den Menschen die Belehrung über das Gesetz zu bringen, die die Menschen am Sündenfall eben noch nicht gehabt hatten. Und in einer Situation, in der die christliche Religion Staatsreligion geworden ist, es also beruflich Vorteile brachte, wenn man Christ war, in dieser Zeit spricht der Pelagius und prägt das Wort: Christ ist nicht derjenige, der es dem Namen nach ist, sondern derjenige, der es den Werken nach ist. Und das hört sich doch ganz plausibel an. Und gegen diese Einstellung, die die Ethik, das Tun, das Verhalten des Menschen im Vordergrund hat und sein Werk beachtet, bezieht nun Augustinus Stellung. In Karthago, das liegt in Afrika, Nordafrika, schlägt Augustinus sich ehrenamtlich, denn früher wurden die Prediger und Pastoren nicht bezahlt, mit einer Hafengemeinde herum, ihren sozialen Problemen wie Prostitution, Morden, Diebereien, Alkoholismus. Also ich weiß in Hamburg, wo ungefähr das Viertel wäre, das der Augustinus als Gemeinde betreuen müsste. Und in mühsamer nächtlicher Arbeit, die bleibt ihm nämlich nur noch, legt er zum ersten Mal den Römerbrief aus und er zeigt, dass alle Menschen durch die Sünde Adams Sünder geworden sind und dass der Mensch von sich aus nicht der Sünde entrinnen kann und schon gar nicht aus eigenem Willen und durch eigene Werke, wie der Pelagius behauptet hatte. Und dann macht Augustinus deutlich, dass nicht durch eigene Verdienste, sondern nur durch die Gnade der Mensch gerecht wird und dass die Gnade von Gott nicht aufgrund von Werken, sondern frei, gratis, umsonst gegeben wird. Und er prägt das Wort und Augustinus kann so pointiert formulieren, dass es sich in Latein sogar reimt: Gnade, wenn sie nicht frei gegeben, ist keine Gnade. Noch nach seinem Tode wird um seine Meinung gerungen. Und im Frühmittelalter, das ist so die Zeit Karls des Großen, da ist noch alles in Ordnung. Man erzählt die lateinische Bibel erstmal in der Volkssprache nach, um die Sachsen und andere germanischen Stämme mehr oder weniger zu missionieren. Aber bereits im Hochmittelalter geht der Krimi um die Gerechtigkeit aus dem Glauben weiter. Es tauchen viele Bewegungen auf, die zu unzähligen Ordensgründungen führen, in denen durch mehr oder weniger Askese und Bußübungen versucht wird, ein Leben in echtem Gehorsam vor Gott zu führen. Und da sagen die Franziskaner, das ist ein großer Orden der Zeit, den es auch heute noch gibt, wenn der Mensch nur tut, was an ihm liegt, was er kann, dann gibt Gott auch seine Gnade. Und dagegen steht ein ziemlich kräftig gebauter junger Mann auf. Er ist Dominikaner, auch ein großer Orden der Zeit, den es heute gibt. Und dieser kräftig gebaute Mann, das ist Thomas von Aquin, der deutlich macht, dass die Rechtfertigung ausschließlich durch Gott bewirkt wird und dass Gott dann unseren menschlichen Willen befreit zu einem Leben im Gehorsam. Und was dann, wieder 100 Jahre später, im Spätmittelalter geschieht, das ist euch allen vertraut. Es geht so weit, dass man seine Rechtfertigung kaufen kann durch den Ablassbrief. Aber viel schlimmer ist, dass man glaubte, man könne sich die Gerechtigkeit bei Gott durch eigene gute Werke verdienen. Die Mönche glauben so, gerecht zu werden. Und Luther wird selbst Mönch und versucht, diesen Weg zu gehen, aber Gott stellt sich ihm in diesen Weg. Und es ist ganz ergreifend, Geschwister, in den frühen Schriften das Ringen mit den Bibeltexten von Luther, um die Frage nach der Gerechtigkeit des Menschen vor Gott zu sehen. Wie in der Psalm- und Hebräerbriefvorlesung, denn Luther lehrte ja an der Wittenberger Uni als Professor, wie er versucht, diese Frage zu lösen und wie dann erst in der Römerbriefvorlesung die reformatorische Erkenntnis von der Rechtfertigung aus dem Glauben durchbricht. Und wie ging es weiter über die gut 400 Jahre bis heute? Wie sieht es denn heute bei uns aus? Heute scheint es im Christentum zwei Gruppen zu geben. Und wenn ich sie jetzt darstelle, dann verzeiht mir, ich überzeichne, ich karikiere mal ein bisschen. Die erste Gruppe sagt, ja, wir werden aus Gnaden gerechtfertigt. Aber wir müssen die Gebote halten, wir müssen den Sabbat halten, wir dürfen nicht lügen, stehlen, morden, wir müssen den Zehnten geben. Versteht mich bitte nicht falsch, es ist richtig und gut, den Sabbat zu halten oder den Zehnten zu geben. Aber auf die Einstellung, die Motivation kommt es an. Wozu tue ich das? Tue ich es, um mir Gerechtigkeit bei Gott am Ende der Zeiten zu verdienen? Merken wir, wie uns bei einem solchen Denken von hinten hier die Werkgerechtigkeit einholt? Und merken wir, wie wir dann die Gnade Gottes hier zur Lehre, zum Prinzip und Programm machen, wenn man nur das oder jenes zu tun braucht, um gerecht bei Gott zu sein? Und zu dieser Gruppe von Gläubigen scheint Paulus heute noch befreiend zu sprechen. Leute, versucht nicht aus eigener Kraft gerecht zu werden, sondern ohne eigene Werke, allein aus dem Glauben. Und das ist auch der historische Ort, oder wie mein verstorbener Kirchengeschichtsprofessor immer sagte, der Sitz im Leben von dem Text des Paulus aus dem Römerbrief, den wir am Beginn gelesen haben. Wie heißt es da noch? So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Immer wieder hatte Paulus mit christlich gewordenen Juden zu tun, die meinten, durch Gesetzes halten und entsprechend gute Taten, also Werke, gerecht zu werden. Kommen wir zur zweiten Gruppe. Wenn ich sie darstelle, überzeichne ich auch noch mal ein bisschen. Sie vertreten die Meinung, wir sind gerechtfertigt. Naja, aber weil wir hier in der Welt leben und Sünder sind, leben wir eben weiter wie vorher. Am Ende wird Gott uns dann schon gnädig sein. Und merken wir, wie bei solchem Denken die Rechtfertigung des Sünders zur Rechtfertigung der Sünde wird? Und diese Leute, die so denken, berufen sich oft auf Luther. Das ist aber ein Zerrbild von Luther. Das hatte Luther niemals gemeint. Denn wenn wir ohne unser eigenes Tun gerechtfertigt werden, dann hat das nichts, aber auch absolut nichts damit zu tun, dass wir einem gehorsamen und fruchtbringenden Leben als Christ enthoben wären. Und zu dieser zweiten Gruppe scheint Jakobus damals gesprochen zu haben. Einen schönen Glauben habt ihr, wenn ihr noch nicht einmal euren Mitgeschwistern in der Not, in der materiellen Not helft. Euer Glaube ist doch Selbstbetrug und soll eure Faulheit bemänteln und eure fehlende Nächstenliebe verdecken. Das ist der Sitz im Leben von dem Jakobustext, den wir zu Beginn gelesen haben. Jakobus hat es mit einer eingeschlafenen Gemeinde zu tun. Und lest einmal den Jakobusbrief, dann werdet ihr sehen, wie er von praktischen Hinweisen in dieser Situation voll ist. Natürlich gibt es diese praktischen Hinweise auch bei Paulus in seinen anderen Briefen. Aber wie werde ich nun davor bewahrt, weder in die eine noch in die andere falsche Sichtweise zu fallen? Oder anders gefragt, wie bekomme ich denn nun die Aussage des Paulus, dass wir ohne Werke gerecht allein aus dem Glauben werden, mit der Aussage des Jakobus zusammen, dass der Glaube Werke haben soll? Ich möchte dazu mit euch einen zweiten bzw. dritten Text aus der Bibel lesen. Und dieser Text, der steht im Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium, Kapitel 5, Vers 27 und 28. Im Lukas-Evangelium, im Kapitel ab Vers 27, finden wir Folgendes. Und danach ging er, gemeint ist Jesus, hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Der Ruf Jesu ergeht und ohne dass irgendetwas weiteres gesagt wird, steht der Gerufene auf und tritt in die Nachfolge. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man sträubt sich doch innerlich etwas dagegen. Es scheint doch gegen die Vernunft zu sein, dass Jesus daherkommt und ruft und der Gerufene, der Levi, aufsteht und diesem Ruf Folge leistet. Man möchte doch wenigstens eine psychologische Erklärung haben, wieso das so geht. Und man rettet sich dann auch zu der Ansicht, wie es auch Kommentatoren getan haben, dass der Zöllner Levi Jesus schon vorher gekannt hat und deshalb bereit gewesen sei, dem Ruf Folge zu leisten. Aber der Bibeltext, der schweigt hartnäckig dazu. Es scheint Lukas, übrigens auch nicht Markus und auch den anderen Schreibern der Evangelien, scheint es nicht um derartige psychologische Begründung zu gehen. Es geht um etwas anderes. Aber um was? Die Begründung für den unmittelbaren Zusammenhang von Ruf und in die Nachfolge treten, die liegt in Jesus Christus selbst. Christus ruft hier und darum folgt Levi. Das heißt, Jesus Christus als Sohn Gottes ruft in die Nachfolge, nicht als irgendein Lehrer oder Vorbild, sondern als Sohn Gottes, als allmächtiger Sohn Gottes persönlich. Und in diesem Text wird Jesus Christus und sein Anspruch und Angebot für den Menschen verkündigt, sonst gar nichts. Kein Lob fällt auf den Jünger Levi, auf sein entschiedenes Christentum, das er gleich folgt, nachdem er aufgerufen ist, oder dass es sein Werk sei, die Nachfolge. Der Blick soll ganz alleine auf Jesus fallen. Und was wird uns denn jetzt über den Inhalt der Nachfolge gesagt? Folge mir nach, heißt es in dem Text. Das bedeutet, laufe hinter mir her. Das ist alles. Das ist etwas geradezu Inhaltsloses. Denn es ist kein Programm, keine Lehre, die zuvor gelernt werden müsste. Und außerdem ist es etwas, was nach menschlicher Meinung absolut unsicher ist. Denn der Gerufene, der Levi, soll alles, was er hat, wo er in dieser Welt Sicherheiten hat, das soll er zurücklassen, soll er verlassen, um sich auf die Unsicherheit so eines wandernden, daherkommenden Jesus einzulassen. In Wirklichkeit ist es natürlich andersherum. Die Gemeinschaft mit Jesus bietet Sicherheit und das alleine herumkämpfen ist unsicher und sehr unberechenbar. Der Ruf in die Nachfolge ist also eine Bindung. Eine Bindung an die lebendige Person Jesu Christi. Um das noch einmal ganz deutlich zu sagen, eine Idee von Christus, ein Lehrsystem, wenn auch noch von so richtigen dogmatischen Sätzen oder eine allgemeine religiöse Erkenntnis von der Gnade oder Sündenvergebung, macht Nachfolge nicht notwendig, ja schließt sie sogar aus. Denn zu einer Idee oder zu einem Lehrsystem tritt man in das Verhältnis der Erkenntnis, der Begeisterung vielleicht, aber niemals der persönlichen, gehorsamen Nachfolge. Ein Christentum ohne lebendigen Christus bleibt ein Christentum ohne Nachfolge, bleibt eine Idee. Aber Gott wurde in Jesus Christus Mensch und unser Mittler und daher kann er in die Nachfolge rufen. Aber wie sieht es denn nun mit unseren eingangs gelesenen Texten aus dem Römerbrief und dem Jakobusbrief aus? Oder anders gefragt, tut denn der Levi nicht doch den ersten Schritt selbst? Ist nicht er es, der durch sein eigenes Werk in die Nachfolge Jesu tritt? Nein. Und nochmals nein. Gucken wir ruhig nochmal in den Text. Da steht, und er, nämlich Jesus, sprach zu ihm, folge mir nach. Und das spricht Jesus, bevor der Levi alles verlässt, aufsteht und nachfolgt. Jesu Ruf, er geht also zuvor an Levi, bevor Levi irgendetwas tut oder macht. Und dieser Ruf, der an Levi ergeht, der geht auch an dich und an mich. Und das ist Gnade. Auf den Ruf Gottes hin, auf die von Gott zuerst gesprochene Gnade, auf die von Gott zuerst gesprochene Zugewandtheit, reagiert Levi, steht auf und folgt nach. Und in diesem Moment, in dem Levi Gottes Gnadenruf annimmt, in diesem Augenblick beginnt sein Glauben. Was heißt denn Glauben? Glauben heißt, einen Gott haben und ihm trauen. Gott vertrauen ist Glauben. Und genau das tut der Levi hier. Er vertraut diesem wandernden, ihn rufenden, ihn daherkommenden Jesus. Dem vertraut er sich an. Und in diesem Moment erkennt er auch den Abstand zwischen sich und Gott. Er erkennt sich als Sünder und er weiß sich ganz von diesem Gott und von Gottes Gnade abhängig. Das ist der erste Schritt. Gottes Ruf vernehmen, durch den Glauben Gottes Gnade der Vergebung unserer Sünden annehmen und in die Nachfolge treten. Merken wir, hier gehört der Paulus mit dem Text aus dem Römerbrief hin. Wie hieß es da noch? Wir werden gerecht bei Gott ohne Werke, allein aus dem Glauben. Und der Text im Römerbrief, der markiert den ersten Schritt. Paulus macht den ersten Schritt im Glauben deutlich. Und der zweite Schritt, na, der Levi folgt ja nach. Sein Leben mit Jesus geht weiter, wie es bei den anderen Jüngern auch weitergegangen ist, von denen die Evangelien alle berichten. Und bei dem zweiten Schritt geht es darum, in der Nachfolge, in dem Glauben, in dem Vertrauensverhältnis zu Gott Werke zu haben. Und hier gehört der Jakobustext hin. Jakobus mit seiner Aufforderung ist der zweite Schritt im Leben eines Gläubigen. Oder alles noch einmal anders gesagt und dabei dogmatisch gesprochen. Der erste Schritt im Glaubensleben ist die von Gott gewirkte Rechtfertigung, allein aus dem Glauben, Paulus. Und der zweite Schritt ist die Heiligung des Gläubigen, ist das nachfolgende Leben mit Gott und mit Werken aus dem Glauben, Jakobus. Und was ganz wichtig ist, Geschwister, es sind zwei aufeinanderfolgende Schritte. Zuerst die Rechtfertigung und dann im zweiten Schritt die Heiligung. Und das darf bitte nie ineinander gemuckelt, ineinander hineingeschoben werden. Also bitte nie den Paulus in den Jakobus hineinschieben. Dann gibt es nämlich theologischen Muß. Und um es ganz deutlich zu sagen, wer diesen ersten Schritt meint, selbst tun zu müssen, oder wer diesen ersten Schritt nur rein äußerlich tut, der macht ein totes Werk des Gesetzes, das niemals zu Christus führt. Aber ich habe noch ein Problem. Ich habe diesen ersten Schritt erlebt. Ich habe die Rechtfertigung allein aus dem Glauben erlebt und habe mich taufen lassen. Aber wie bekommt mein Glaube denn nun Werke? Oder wie vollzieht sich denn nun dieser zweite Schritt der Nachfolge, die Heiligung als Christ? Wie kann ich denn Frucht bringen? Ein Bild, was die Bibel auch für diesen Zusammenhang benutzt. Und damit möchte ich einen vierten Text aus der Bibel lesen. Ich jage euch jetzt noch in das Johannesevangelium in Kapitel 15 und möchte zwei Verse aus dem Johannesevangelium in Kapitel 15 lesen. Vers 4 und 5. Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 4 und 5, ein euch wohlbekannter Text, da steht: Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. In dem Moment, in dem wir den ersten Schritt vollzogen haben, das heißt den Ruf Jesu angenommen haben, sind wir Reben am Weinstock geworden. Und in Vers 4 und 5, da wird uns nun das Rezept genannt, wie wir Frucht bringen können, wie wir Glaubenswerke, von denen der Jakobus spricht, wie wir die haben können. Was wird uns denn hier empfohlen? In Christus, in ihm zu bleiben und das Bewusstsein zu haben, dass wir ohne Christus nichts tun können, dann bringen wir Frucht. Und das heißt doch, eine lebendige Beziehung zu Christus haben, Christus persönlich nachfolgen und keinem toten Lehrgebäude. Aber das ist ein Problem. Ich bin in Christus und ich habe das Gefühl, keine Frucht zu bringen. Da möchte ich dreierlei zu anfügen. Erstens, Früchte, ob Äpfel am Apfelbaum oder Weintrauben an der Rebe, die wachsen langsam. Sie brauchen ein Jahr lang Pflege und Zeit, bis sie reif sind. Sie sind nicht mit einem Blitzschlag da. Habe Geduld, liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du so denkst. Zweitens, es kann sein, dass das Fruchtbringen ein so natürlicher Prozess geworden ist, dass du und ich, dass wir es gar nicht mehr sehen und merken, dass wir uns gar nicht bewusst sind, dass wir Frucht bringen. Drittens, wir haben hier eine Verheißung vom allmächtigen Gott selbst. Gott persönlich sagt hier in Jesus Christus, dass wir Frucht bringen werden. Das wird uns hier im Johannesevangelium verheißen. Vertrauen wir doch dem allmächtigen Gott selbst und nehmen wir ihn beim Wort, dann wird unser Glaube nicht tot sein. Amen.